Demokratie lebt, aber wie? Darüber spricht Marc Frings mit Gästen im gemeinsamen Podcast vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und domradio.de.
Die Welt dreht sich gerade ziemlich schnell und das, obwohl man den Eindruck hat, dass sie aus den Angeln geraten ist. Deswegen freue ich mich sehr, dass heute jemand zum ZDK und Domradio-Podcast zu mir gekommen ist, der uns beim Sortieren und Einordnen helfen kann. Christoph Heusken ist hier. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Christoph Heusken, Karrierediplomat, 12 Jahre Berater der Bundeskanzlerin für außenpolitische Fragen, dann ständiger Vertreter Deutschlands bei den VN und zuletzt Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Und da möchte ich tatsächlich auch anfangen. Die Sicherheitskonferenz war vor allem dominiert von der Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance, der Europas Werte im Grunde genommen zum Feind erklärt hat. Jetzt will die Sicherheitskonferenz, Herr Heusken, ja Gradmesser sein für den Zustand der internationalen Ordnung. War diese Rede die eine zentrale Botschaft dieser Sicherheitskonferenz, nämlich dass es einen transatlantischen Schaden gibt, oder haben Sie noch andere, auch Silberstreifen am Horizont mitnehmen können?
Ja, wir haben auf diesen Münchner Sicherheitskonferenzen in den letzten Jahren zwei Zeitenwenden erlebt. Die eine 2022, als unmittelbar nach der Sicherheitskonferenz Wladimir Putin Russland die Ukraine überfallen hat und das Verhältnis mit Russland seither so ist, wie es ist, nämlich konfrontativ und Russland weiter aggressiv und führt mitten in Europa einen Krieg. Und ja, die zweite Zeitenwende war die Rede des Vizepräsidenten. Das hatte sich schon angedeutet durch das, was auch der Präsident gesagt hat. Aber der Vizepräsident hat das einem europäischen, einem deutschen Publikum direkt ins Gesicht gesagt und hat gesagt, unsere Werte sind nicht mehr eure Werte. Zwischen uns klafft jetzt ein Abgrund. Und das muss man erstmal verdauen. Wir haben es vorher gewusst, dass Trump eben anders ist. Aber das ist dann so doch wirklich radikal sein würde. Ich glaube, das war vielen nicht klar oder viele wollten sich dessen nicht bewusst sein.
Lassen Sie uns eigentlich gleich bei dieser einen Eskalation bleiben, denn J.D. Vance hat seine Rhetorik gleich mit zurückgenommen und im Weißen Haus wieder ausgepackt, als er zusammen mit Donald Trump auf Präsident Zelensky stieß. Das war letzte Woche, also man kommt kaum hinterher. Eine Krise jagt die nächste. Man hat dort im Oval Office einen Komplettausfall jeglicher diplomatischer, aber ich finde auch zwischenmenschlicher Verhaltensregeln erleben müssen. Richard Sennett, US-Soziologe, spricht jetzt gerade in einem Interview von einem Schauprozess, der da stattgefunden hat. Was haben Sie sich selber gedacht, als Sie diese Sequenz von 45 Minuten gesehen haben?
Ja, also es hat mich nicht überrascht, dass Trump und Vance so aggressiv vorgegangen sind, aber die Art und Weise, die erniedrigende Art und Weise, wie das passiert ist, hat mich dann doch, muss ich sagen, schockiert. Aber das hat auch etwas Gutes an sich, nämlich sowohl die Rede von Vance als auch dieser in Anführungsstrichen Schauprozess. Es macht wirklich jedem klar, wo die USA stehen. Und es wird uns leider, es muss uns klar werden, was wir schon seit letztlich der Zeitenwende, über die ich eben sprach und die vom Bundeskanzler 2022 ja verkündet worden ist, es wird jedem klar, ja, das ist nicht nur so dahergesagt, wir erleben eine Zeitenwende und der Silberstreif aus meiner Sicht ist der, dass wir Europäer, hoffe ich jedenfalls, jetzt endlich die Botschaft verstanden haben. Wissen Sie, schon 2017 nach Ihren ersten Gesprächen mit Trump, als er zum ersten Mal Präsident war, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel schon gesagt, also wir werden uns nicht mehr auf die USA verlassen können. Wir Europäer müssen unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Wir haben das immer noch sehr zögerlich getan. Wir haben dann während der Präsidentschaft von Biden wieder ganz auf das transatlantische Verhältnis gesetzt, was logisch war und Biden wollte ja auch sehr viel gut machen. Aber wir haben zu wenig im Hinterkopf gehabt, dass ja doch wieder die Rückkehr passieren kann zu einem Republikaner, zu Trump. Und haben uns zwar etwas, aber nicht genügend auf diese Situation vorbereitet.
Und jetzt haben wir genau diese Dynamik. Während Zelensky von Amerika zurück nach Europa flog, begann in Europa ein hektisches Planen. Es war nicht die EU, sondern eher eine Koalition der Willigen, die sich in London traf. Die Ambitionen, die Zielperspektiven werden jetzt gerade sehr genau ausformuliert und ausverhandelt. Von einer Waffenruhe ist die Rede, die Paris und London vorstellen wollen. Macron fordert mehr Verteidigungsausgaben, eine Sonderinvestition von 200 Milliarden Euro. Sogar sein Atomprogramm stellt er offenbar gedanklich in die europäische Sache. Kommen die Europäer jetzt tatsächlich ins Handeln oder sind wir weiterhin in dieser rhetorischen Spirale, die die Europäer schon immer sehr gut angewendet haben?
Ich habe meine entsprechenden Erfahrungen gemacht, deswegen verstehe ich Ihre Skepsis. Ich war ja Berater der Bundeskanzlerin, als 2014, das ist jetzt 11 Jahre her, Russland die Krim annektiert hat. Und seinerzeit hat es einen NATO-Gipfel in Wales gegeben, wo alle Staats- und Regierungschefs, Außenminister, Verteidigungsminister der NATO inklusive der deutschen Teilnehmer hoch und heilig versprochen haben, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Und dann waren wir 2022, als Putin angriff, waren wir bei 1,3%. Also wir haben, obwohl wir es uns geschworen haben, obwohl ja auch die Anzeichen da waren, dass es konfrontativer werden könnte, haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Machen wir sie jetzt? Ich glaube, wenn wir sie jetzt nicht machen, dann werden wir sie nie machen. Und ich bin, und das war ja eben das Thema, auch die Frage, sieht man irgendwo einen Silberstreif am Horizont? Den sehe ich schon. Ich sehe schon, dass die Europäer jetzt ganz klar sehen, dass wir jetzt uns auf die Hinterbeine stellen müssen. Wir müssen das nachholen, was wir versäumt haben. Das müssen wir sehr schnell machen. Und ich bin jetzt nicht mehr in der Regierung, deswegen weiß ich nicht, wie die Gespräche im Einzelnen laufen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die jetzt das ernst meinen. Lassen mich aber noch einen Punkt machen zu diesen Vorschlägen, auch von wegen Waffenstillstand und so weiter. Ich befürchte, dass die europäischen Führer immer noch nicht Wladimir Putin richtig verstanden haben. Ich habe ihn mit der Kanzlerin über viele, viele Jahre direkt erlebt, habe seinen Wandel erlebt von jemandem, der durchaus auf Kooperation aus war, zu jemandem, der dann auch aus Gründen der internen Politik, weil sehr viel Opposition gegen ihn war, hat er seit etwa 2011, 2012 hat er die Linie des, die Strategie des Nationalismus, des Imperialismus eingeschlagen. Und da geht er so schnell nicht von drunter. Er hat ja auch gesagt, nur weil die Ukraine jetzt keine Munition, keine Waffen mehr hat, höre ich doch nicht auf. Wladimir Putin hat seine Kriegsziele bisher noch überhaupt nicht eingegrenzt und hat keine Bereitschaft erkennen zu lassen, irgendwie auf einen Waffenstillstand einzugehen. Warum sollte er auch, wenn er sieht, dass praktisch Trump jetzt die Seiten wechselt und er sieht sich da weiter im Vorteil auf dem Schlachtfeld. Und ich sehe noch nicht, dass er jetzt nur, weil die Europäer an ihn appellieren, sagt so, jetzt mache ich mal einen Waffenstillstand. Nee, das wird er nicht machen. Die einzige Sprache, die Wladimir Putin versteht, ist die Sprache der Stärke.
Wenn Sie ihn so gut erlebt haben, würde mich die küchenpsychologische Einordnung doch noch interessieren. Also am Ende dieser Woche, Trump schmeißt Zelensky im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Weißen Haus einerseits. Andererseits, Sie sind da jetzt optimistischer, aktivieren die Europäer allmählich ihre Ressourcen. War das für Putin jetzt eine gute oder eine schlechte Woche?
Es war für Putin aus seiner Sicht eine gute Woche. Er erlebt etwas, was er sich in seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können, dass der Hauptgegner, den er immer gesehen hat, nämlich Amerika, er hat ja immer den Amerikanern vorgeworfen, sie würden eine unilaterale Welt, sie wollten die Superpower werden. Auf einmal wechselt Amerika die Fronten sozusagen. Also er weiß gar nicht, wie ihm passiert. Eigentlich müsste er jetzt nach seiner Logik sagen, so, die Amerikaner sind nicht mehr aggressiv, jetzt höre ich auf. Aber das ist ja nicht sein wahres Ziel. Sein wahres Ziel ist ja, das russische Reich, das Zarenreich, die Sowjetunion wiederherzustellen. Und da sieht er sich auf gutem Weg. Weil eben die Hauptmacht, die USA, die jetzt ja noch angekündigt hat, keine Waffen mehr zu liefern, weil die sich zurückzieht. Und er verachtet die Europäer. Er glaubt, dass wir Weicheier sind. Er glaubt nicht, dass wir die Kraft aufbringen, tatsächlich jetzt auch Widerstand zu leisten und die Ukrainer zu unterstützen. Und darin muss er sich eben täuschen. Und das ist die Erwartung, die man haben kann und haben muss an die europäischen Führer. Denn wenn sie jetzt nicht wach werden, heißt es, dass früher oder später wir in den Krieg kommen. Denn Wladimir Putin, ich glaube, das muss man ganz deutlich sagen, Wladimir Putin hat ja gesagt, er will die Grenzen wiederherstellen, wie sie in der Sowjetunion oder wie er im Zarenreich war. Und dazu gehören eben Länder wie die baltischen Staaten. Und wenn er die baltischen Staaten angreift, sind wir aufgrund der Beistandsverpflichtung, sind wir im Krieg. Ich glaube, man muss es so klar sagen und es drumherum reden, das hilft nichts.
Ja. Ich komme zu einem vielleicht Hidden Champion der internationalen Beziehungen, nämlich der Vatikan und überhaupt Religion. Ich glaube, viele, die sich mit Außenpolitik beschäftigen, haben vielleicht erst über diesen Ukraine-Krieg festgestellt, dass auch der Papst immer wieder mitmischt bei den diplomatischen Beziehungen. Er ist ja jemand, der da immer wieder sehr massiv, nicht nur bei der Ukraine, sondern auch bei Israel-Palästina, für Verhandlungen, für Friedensappelle sorgt, zum Teil möglicherweise damit auch irritiert. Die Orthodoxie spielt ihre ganz eigene Rolle. Wie blicken Sie als langjähriger Diplomat auf die Rolle von Religionsgemeinschaften, aber auch des Vatikans speziell?
Gut, ich verfolge jetzt die einzelnen Äußerungen des Papstes nicht. Was ich nur weiß, ist, dass er natürlich sehr es darauf angelegt haben, irgendwie die katholische Kirche und die orthodoxe Kirche wieder zusammenzuführen. Und es war sein großes Ziel. Und ich glaube, er hat in einigen seinen Äußerungen vielleicht zu wenig aus meiner Sicht berücksichtigt, dass Kyrill, dass der das Oberhaupt der orthodoxen Kirche, eben eine andere Kirche ist als die Kirche, wie wir sie aus Deutschland kennen, nämlich die Trennung von Staat und Kirche, die doch sehr stark ist. Da ist eben Staat und Kirche eins. Und Kyrill gehört mit zu den Scharfmachern auf russischer Seite, die Wladimir Putin, der alles andere als ein gläubiger orthodoxer Christ ist, hat sich ja auch der Kirche bedient, und um sein Volk auf eine Linie zu bringen. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass da im Vatikan da Illusionen herrschen über die Ausrichtung der orthodoxen Kirche. In der Orthodoxie hat es eben diese Trennung von Staat und Kirche nicht gegeben. Und da macht man sich vielleicht im Vatikan ein bisschen was vor.
Ja, teile ich sehr diese Einschätzung. Lassen Sie uns ein bisschen rauszoomen. Das, was wir gerade diskutiert haben, ist ja gewiss auch ein Symptom für größere Linien, mit denen wir es zu tun haben, gerade wenn es auch darum geht, die liberale, regelbasierte Weltordnung zu verteidigen, die eben nicht nur vom Nahen, also von dem, was aus Moskau kommt, was aus Beijing kommt, herausgefordert wird, sondern eben auch durch die USA möglicherweise. Sie sprachen selber von einem immer aggressiveren Revisionismus. Und damit stellt sich mir die Frage, wie schauen Sie aktuell auf diese freie, auf Regeln basierende Weltordnung? Wie herausgefordert ist sie derzeit?
Ja, sie ist so herausgefordert, wie sie noch nie war. Ich glaube ja sehr fest daran, und zwar glaube ich das aufgrund unserer deutschen Geschichte. Lassen Sie mich da kurz ausholen, aber was war die Lehre aus der deutschen Geschichte und was hat ein Konrad Adenauer richtig erkannt? Was haben die Alliierten richtig erkannt? Die haben gesagt, wir müssen jetzt sehen, dass in Europa nicht weiter das passiert, was zwischen 1870 und 1945 passiert ist. Wir müssen die Stärke des Rechts betonen. Und wir haben aufgrund der Gründerväter des Grundgesetzes, aufgrund auch der Alliierten, die damit reingewirkt haben, vielleicht die beste Verfassung, das Grundgesetz, was es vielleicht weltweit gibt, erstens. Zweitens haben dann die Gründerväter der Europäischen Union nach dem Zweiten Weltkrieg, auch wieder Adenauer, de Gaulle, de Gasperi, Schumann und so weiter, die haben gesagt, in Europa wollen wir nicht mehr, dass sobald es irgendwo Differenzen geht, dass wir auf das Schlachtfeld gehen, sondern wir wollen jetzt unsere Probleme friedlich lösen. Wir haben die Europäische Union gegründet. Wenn es heute Differenzen gibt, dann gehen wir eben nicht mehr aufs Schlachtfeld, sondern wir gehen in den Europäischen Rat nach Brüssel, wir gehen zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg. Das hat uns die längste Periode des Friedens auf dem europäischen Kontinent gebracht. Und das war ja eben auch das Ziel der Gründerväter und Mütter der Vereinten Nationen, die Charta der Vereinten Nationen aufgestellt haben, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte auch aufgestellt haben. Die sind ja von denselben Zielen ausgegangen wie die Gründerväter des modernen Europas und Gründermütter Eleanor Roosevelt war sehr wichtig, auch als Frau, die eine sehr große Rolle auch bei der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gespielt hat. Also, was will ich damit sagen? Wir haben als Deutschland aus Lehre unserer Geschichte die Verpflichtung, und so habe ich auch meine Rolle immer gesehen als deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen, dass wir die regelbasierte Weltordnung durchsetzen, dass wir die Charta der Vereinten Nationen durchsetzen, die das verpflichtendes, bindendes, völkerrechtlich verbindliches Recht, auch verabschiedet durch Resolutionen des Sicherheitsrates, dass das eingehalten wird. Und wir erleben, dass eben die Charta der Vereinten Nationen heute verletzt wird durch Russland massiv, durch China, aber auch durch die USA. Und in einer solchen Situation steht natürlich, wenn diese drei wichtigen Mächte auf Kriegsfuß mit internationalem Recht stehen, dann haben wir ein Problem. Und was ist die Folge daraus? Die Folge daraus ist, dass Länder wie Deutschland, Mittelmächte, dass wir uns zusammensetzen mit den Ländern in der Europäischen Union, mit Kanada, aber auch mit vielen Ländern im sogenannten globalen Süden, die ähnlich auf die Stärke des Rechts pochen und uns zusammentun. Wissen Sie, der vorletzte Außenminister Deutschlands, Heiko Maas, der oft so ein bisschen belächelt worden ist, hat eine ganz tolle Initiative ergriffen, eine Allianz für den Multilateralismus. Diese Initiative hat Frau Baerbock nicht fortgeführt, aber ich habe die als Botschafter bei den Vereinten Nationen auch sehr unterstützt, weil das genau das war und das ist, was wir heute machen müssen. Wir müssen eine Allianz der Demokratien, Allianz der Länder, die auf internationales Recht bestehen, die müssen wir stärken, da müssen wir mitmachen, um die, die sich nicht daran halten, irgendwo auch mal versuchen, ein bisschen in die Ecke zu drängen. Das ist schwierig, aber Deutschland muss da, Entschuldigung, wenn ich da Reklame mache, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Führung und Verantwortung und das muss Deutschland übernehmen. Wir sind die drittstärkste, wir mögen das nicht wahrhaben, aber wir sind die drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt und wir lamentieren immer, wie schlecht uns geht. Von außen gesehen geht es uns gut und wir müssen Verantwortung dafür übernehmen.
Annalena Baerbock, die Sie gerade erwähnten, die war letztes Jahr bei mir zu Gast und hat auch nochmal ein großes Plädoyer gehalten auf wertegeleitete Außenpolitik, kann man auch im Podcast nochmal nachhören. Aber letztlich steht sie ja auch vor demselben Dilemma, vor dem vermutlich alle Bundesregierungen bisher standen. Und das ist das Dilemma, dass aus dem globalen Süden latent der Vorwurf eben kommt, wir im Westen in Europa bemessen die Welt mit zweierlei Maß. Gibt es aus Ihrer Sicht, gerade weil Sie auch in New York auf Posten waren, irgendeinen Ausweg aus diesem Doppelstandard, dass Völkerrecht eben am Ende des Tages doch nicht für alle aus unserer Sicht gilt?
Ja, natürlich gibt es einen Ausweg. Ich habe bei meinem alten Posten als Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz haben wir genau dazu eine wissenschaftliche Schrift rausgegeben zu Double Standards. Und das ist natürlich massiv. Diese Vorwürfe, die vom sogenannten globalen Süden kommen, wobei die Vorwürfe oft von denen kommen, die alles im Kopf haben, nicht selbst auch internationales Recht durchzusetzen. Nein, dieser Vorwurf der Double Standards wird uns gemacht und da müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass wir uns da immer am Riemen reißen und an den Prinzipien festhalten, die uns in Deutschland, Europa und weltweit stark gemacht haben und dürfen das nicht von unserer Seite vernachlässigen, denn dann graben wir unser eigenes Grab.
Jetzt erleben wir gerade, dass Autokratisierung zum neuen Normal wird. Human Rights Watch bemängelt auch, dass Demokratien viel mehr tun müssen, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. Kann man aus Ihrer Sicht so eine Art Zutatenliste stricken, wie wir die liberale Weltordnung als Westen besser verteidigen? Gibt es da aus Ihrer Sicht nochmal Ansätze? Mich würde da nicht nur sozusagen die politische oder diplomatische Ebene interessieren, sondern auch das, was Sie konkret in New York erlebt haben. Also hat man in der dauernden Konfrontation mit jenen, die das eben anders sehen als wir, nochmal andere Mechanismen erlernen können?
Ja, also die Praxis in New York ist schon sehr aufschlussreich. Also man sieht in New York in meinen Jahren 2017 bis 2021, das war ja auch die erste Trump-Administration, dann sah man eben, wie die USA abdriften, sah eben, wie China und Russland ihre Machtpositionen dann auch ausgespielt haben. Aber gleichzeitig, und das hat mich dann sehr auch ermutigt, auch diese regelbasierte Ordnung, über die wir sprechen, weiterhin zu propagieren, die Charta der Vereinten Nationen und so weiter. Sie merken in New York, dass viele Länder auf dieser Welt wollen, dass weiter internationales Recht angewandt wird. Und sie stehen unter Druck, viele Länder, gerade Afrikas, die in ihrer Entwicklung hinterherhinken, bei denen China große Angebote macht, Infrastrukturprojekte. Und mit dieser wirtschaftlichen Macht auch hat China seinen politischen Einfluss verstärkt. Er wird sehr stark konditionalisiert und die stimmen dann oft mit China ab. Aber die Botschafter kommen dann trotzdem beim Abendessen zu einem und sagen, wie ein Botschafter eines afrikanischen Landes und sagte, Christoph, help me to get the big gorilla off my back. Die würden gerne mit uns zusammenarbeiten und sehen mit uns, mit unserem partnerschaftlichen Verhältnis, was wir ja haben mit vielen Ländern, sehen die einen natürlichen Partner. Nur wenn wir es dann nicht schaffen, und da würde ich vielleicht auch gerne mal kurz drüber sprechen, wenn es wir dann nicht schaffen, Alternativen zu bieten, dann bei Infrastrukturprojekten, bei Wirtschaftshilfe und so weiter, dann wandern die ab in das Lager eben der autoritären Staaten. Und von daher, und das ist ein Punkt, den ich schon oft gemacht habe, wo ich sehr hoffe, dass die neue Bundesregierung endlich das auch umsetzt, ist, wir müssen unsere Kräfte bündeln. Wir haben als Deutschland, wir gehören nach den USA jetzt wahrscheinlich, wo sie mit Hilfen aufhören, werden wir vielleicht der größte Geber weltweit sein, was Entwicklungshilfe anbelangt. Wir machen sehr viel in Ländern des globalen Südens, aber was wir nicht machen, wir bündeln unsere Kräfte nicht. Das heißt, Deutschland ist eines der letzten Länder weltweit, die ein getrenntes Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und ein auswärtiges Amt haben. Und diese Ministerien haben ihre eigenen Agenden, die haben ihre eigene Afrika-Strategie, die sind vor Ort, ist die Diplomatie unterwegs, versucht etwas und völlig unabhängig davon ist die Entwicklungshilfe unterwegs. Und diese Mittel müssen wir bündeln, müssen uns sehen, wie wir, indem wir eben die verschiedenen Programme, Entwicklungshilfe, Wirtschaftshilfe, vielleicht auch eben dann, was aus Unternehmen kommt, indem wir das bündeln, indem wir als starker Spieler mit Mitteln dann auch Einfluss dort haben. Das ist für unsere Wirtschaft wichtig, aber das ist auch dafür wichtig, dass wir dann Einfluss haben, damit es eben in New York bei den Vereinten Nationen nicht so geht, dass irgendwann die autoritären Staaten die Mehrheit haben.
Aber da bin ich jetzt qua Amt verpflichtet, Ihnen zu widersprechen, weil aus kirchlicher Perspektive natürlich für eine starke zivile Stimme in den internationalen Beziehungen werben. Wir sehen ja allen Orten, da wo die Entwicklungshilfe ins Auswärtige Amt integriert wurde, siehe Großbritannien und andere Staaten, ging die zivile Hilfe, ging die EZ immer zurück. Wir reden jetzt von einem nationalen Sicherheitsrat, der möglicherweise noch mal stärker im Kanzleramt angesiedelt sein wird, wo auch eine zivile Stimme fehlen würde, wäre die Entwicklungszusammenarbeit Teil des Auswärtigen Amts. Was stimmt Sie optimistisch, dass dann Sicherheit weiterhin breit gedacht wird und nicht am Ende die harte Sicherheit, sprich das Militärische, das Einzige ist, was den Diskurs prägt?
Ja, ich weiß, dass da gibt es einen Dissens zwischen uns, den hat es schon immer gegeben. Ich glaube, die Kirchen waren in erster Linie auch dafür, dass es ursprünglich mal ein Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt. Ich kann Ihnen nur sagen, aus meiner Sicht, wir können uns das nicht mehr leisten. Wir müssen das zusammenführen. Aber wer sagt denn, dass die Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit da zu kurz kommen? Also ich habe es zum Beispiel als einen großen Fehler gehalten, dass bei der nationalen Sicherheitsstrategie, die unter der bei Ihnen im Programm gewesenen Annalena Baerbock federführend ausgehandelt wird, dass Annalena Baerbock verhindert hat, dass das BMZ mit Teil dieser nationalen Sicherheitsstrategie war. Wir können das nicht isoliert sehen. Wenn wir ein Land, wenn wir Länder unterstützen, wo wir wollen, dass dort religiöse Vielfalt ist, wenn wir wollen, dass dort Christen eine Rolle spielen, wenn wir wollen, dass dort Frauen mehr haben, dann müssen wir doch sehen, dass wir auf die Regierung Einfluss nehmen. Ja? Und was nützt es, wenn wir auf dem Land wunderbare Programme machen, aber da sitzen irgendwelche Machos in der Hauptstadt, die geben da überhaupt keine Chance. Wir müssen beides machen. Wir müssen mit Regierungen zusammenarbeiten und sagen, wir unterstützen euch bei guter Regierungsführung, wir unterstützen euch bei der Ansiedlung von Unternehmen, wir helfen euch bei der Ausbildung eurer Bevölkerung und wir sehen auch zu, dass ihr Energie hinbekommt, dass auch Infrastruktur, aber das muss als ein Paket gehen. Da geht die wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht unter. Was nutzt es, wenn wir Millionen Gelder in Länder investieren, in denen autoritäre Führungen dann von heute auf morgen wieder einen Bürgerkrieg anfangen und alles, was wir gemacht haben, dann fortgewischt wird. Nein, in einer idealen Welt, und ich war auch sehr lange dafür, dass man ein unabhängiges Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat, wir können uns das heute nicht mehr leisten. Tut mir leid, Herr Frings.
Es ist ja auch okay, mit Dissens auseinanderzugehen. Wir sehen,
macht's doch interessant.
Total, und ich glaube, auch am Ende gilt es natürlich in der Tat, diese starke Stimme zu spiegeln. Während Sie Trump 1 in New York erlebt haben, war ich zeitgleich in Ramallah als Büroleiter einer politischen Stiftung, habe gesehen, wie schnell so eine Erosion erfolgen kann, weil von heute auf morgen USAID einfach raus war. Also die amerikanische Entwicklungsagentur hatte sich radikal zurückgezogen auf Direktive des damaligen US-Präsidenten. Es zeigt also, wie wichtig es auch ist, gerade über die politischen, die sogenannten Governance-Themen im Ausland im Gespräch zu sein, weil ich glaube, gerade da gilt es ja dann, diese liberale Welt Ordnung, über die wir sprachen, auch nochmal dafür positiv
glaube
zu werben.
Herr Frings, dass das richtig war. Ich glaube, dass wir als Deutschland haben doch ein großes Interesse an Frieden im Nahen Osten. Wir haben ein großes Interesse an einer nach den allen einschlägigen Resolutionen nach der Zwei-Staaten-Lösung. Das heißt, wir müssen beide Staaten unterstützen. Wir müssen Israel unterstützen, dass Israels Sicherheit gewahrt ist, aber wir müssen auch die Palästinenser unterstützen. Das ist in unserem Interesse. Also deswegen ist das doch falsch, dass USAID da rausgegangen ist, weil man, aber es ist eben so, die Amerikaner haben jetzt ja diese UN-Sicherheitsratsresolution nicht mehr eingehalten, ja, indem zum Beispiel in der Trump-Zeit die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem gegangen. Das war eine Verletzung verbindlichen Völkerrechts, und das wollen Sie doch nicht propagieren, sondern ich gehe davon aus, dass Sie auch für Völkerrecht sind, und dazu gehört dann eben auch, dass wir die Palästinenser unterstützen, denn nur so, glaube ich, aus meiner Sicht, kriegen wir auch, indem wir eben Israelis unterstützen, Palästinenser unterstützen, kriegen wir langfristig einen Frieden in der Region.
Genau so, genau das ist mein Punkt. Ja. Man merkte nur, wie schnell ein Vakuum entsteht, das dann in dem Fall zum Glück europäische Partner ansatzweise auffüllen konnten, ob das weltweit so funktioniert. Wir erleben ja gerade, wie auf Grundlage der Heritage Foundation Empfehlungen weltweit auf einmal das internationale Engagement der Amerikaner zurückgefahren wird. Ich bin aber auch bei Ihnen, wenn es darum geht, dieses Wir, von dem Sie sprechen, das ist ja auch ein europäisches Wir, auch dort zu nutzen, wo möglicherweise jetzt im politischen Raum Vakanzen entstehen. Und ich glaube, gerade Nahost könnte da ein gutes Beispiel sein, wo die Europäer, wo speziell Deutschland als guter, verlässlicher Partner auf beiden Seiten im arabischen Raum wie in Israel wahrgenommen wird. Und ich glaube,
absolut.
Es wäre.
Wir hatten bei der Münchner Sicherheitskonferenz, hatte ich ja sowohl im letzten Jahr den israelischen Präsidenten, ich hatte Außenminister, Verteidigungsminister, auch diesmal waren israelische Minister, aber gleichzeitig war der palästinensische Premierminister da. Ich habe die Vertreter arabischer Staaten da gehabt, weil wir das genauso so wollen, sehen wollen, wie kann man dadurch Gespräche zu einer Umsetzung kommen, die internationalem Recht entspricht.
Lassen Sie uns über sozusagen Innen- und Außenanalogie sprechen. Wir Deutsche reden ja auch deswegen weltweit gerne über Demokratie und gute Regierungsführung, weil wir selber eine immer noch sehr resiliente Demokratie haben. Auch kirchlicherseits unterstützen wir das sehr. Das ZDK ist Bündnispartner von Zusammen für Demokratie, wo sich viele Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen etc. zusammengeschlossen haben. Wir sind in den letzten 2-3 Jahren sehr aktiv gewesen im Kampf gegen die AfD, indem wir deutlich gemacht haben, Haupt- und Ehrenamt sind nicht vereinbar mit einer AfD-Mitgliedschaft. Sie haben eine ähnliche Strategie verfolgt bei der Sicherheitskonferenz, haben eine Partei, die vor wenigen Wochen 20% geholt hat, bei der Bundestagswahl ausgeschlossen. Wie resilient funktioniert das, wenn es darum geht, Demokratie nach innen wie nach außen zu spiegeln?
Ja, also ich bin da ganz kategorisch, bin ein bisschen älter als Sie, Nachkriegsdeutschland groß geworden, und ich glaube schon, dass wir das, was passiert ist in der Zeit des Nationalsozialismus, die Shoah, dass wir da wirklich aufpassen müssen, dass sich das nicht wiederholt. Und als Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz war ich ein Erbe sozusagen des Gründers dieser Konferenz, Ewald von Kleist, der im Stauffenberg war, Widerstandskämpfer, im Gefängnis gesessen hat unter Hitler. Und da habe ich es nicht, habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht diejenigen, die heute auch für Faschismus stehen. Frau Weidel hat ja gerade gesagt, dass Björn Höcke, wenn sie Kanzlerin würde, dass Björn Höcke ein Ministeramt hätte. Jemand, der gerichtsfest Faschist genannt werden kann, ja, und eine rechtsextreme Partei. Ich sehe da, so wie jetzt wir das ja im Düsseldorfer Karneval gesehen haben, ich sehe die klare Kontinuität, und die müssen wir aus meiner Sicht bekämpfen. Deswegen habe ich Frau Weidel und die AfD nicht eingeladen, was mir sehr viel Kritik eingetragen hat, auch vom amerikanischen Vizepräsidenten. Aber auch das nochmal, Münchner Sicherheitskonferenz steht für Frieden durch Dialog, wenn eben die AfD und die, der BSW, wenn die den Bundestag verlassen, wenn Selenskyj spricht, also nicht zum Dialog bereit sind. Wie gesagt, Motto der Münchner Sicherheitskonferenz ist Frieden durch Dialog. Wenn sie nicht zum Dialog sind, dann haben sie dort nichts zu suchen. Ich glaube, wir müssen da sehr aufpassen, dass wir nicht das gleiche Schicksal in unserem Land erleiden, wie es schon im Nationalsozialismus war. Was nicht heißt, dass wir nicht mit Leuten, die die Partei wählen, reden müssen. Ich meine, warum sind viele dann unzufrieden mit der Politik, wie sie jetzt in den letzten Jahren dann auch vollzogen wurde? Und da müssen wir sehen, dass die Anliegen, die die Menschen haben, aufgegriffen werden. Aber das geht nicht, indem wir diejenigen, die für einen anderen Staat sind, die gegen die Demokratie sind, die für Faschismus letztlich sind, dass wir die einbinden. Wir müssen sehen, wie es gelingt, dass die Wähler Vertrauen bekommen in die Regierung, in das, was dann auf bundesstaatlicher, auf Länderebene, auf den Kommunen passiert. Und da muss gute Politik gemacht werden.
Wir sprechen hier über Themenfelder Außen, Sicherheit, Entwicklung, die in bestimmten Kreisen, gerade hier im politischen Berlin, sehr aufmerksam verfolgt werden. Gleichzeitig stelle ich fest, gerade weil ich auch vorher Entwicklungszusammenarbeit gemacht habe, das breitere Interesse ist doch recht überschaubar. Jetzt haben wir vielleicht immer die Aufmerksamkeitsspanne für ein großes Thema. Das kann die Ukraine sein, das kann ein Krieg im Nahen Osten sein, das ist vielleicht gerade der Außenhandel, wie er von Trump verstanden wird. Aber was kann man aus Ihrer Perspektive tun, damit dieses Verständnis, das Sie beschrieben haben, Deutschland als wirtschaftlich sehr, sehr wichtige Macht weltweit, als jemand, der international Verantwortung übernehmen könnte, wie kann man dafür mehr Sensibilität auch in Deutschland erzeugen?
Ja, das ist nicht einfach. Sie und ich beschäftigen uns sehr viel mit politischen Themen. Ich habe mein ganzes Leben Außenpolitik gemacht und kann jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder in Deutschland das macht. Aber ich habe schon gesehen, ich bin sehr kommunal verankert in meiner Heimatstadt Neuss, und bei vielen Gesprächen, die ich dort auch führe, merke ich, da ist Interesse, da gibt es Unsicherheiten, die Leute wollen antworten. Und deswegen, glaube ich, muss man auf dieses latente Interesse, was doch besteht, obwohl man, wie Sie sagen, vielleicht manchmal ein bisschen mit Scheuklappen und nur auf ein Thema begrenzt durch die Welt geht. Aber das Interesse ist da, die Verunsicherung ist da, und da muss man drauf eingehen. Wir haben mit der Münchner Sicherheitskonferenz seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben wir eine Veranstaltungsreihe gemacht, die heißt Zeitenwende on Tour, wo wir gemeinsam mit regionalen oder lokalen Medien sogenannte Townhalls veranstaltet haben, Ost, West, Nord, Süd, ganz Deutschland, wo wir dann eingeladen haben, die normale Menschen in Anführungsstrichen, mit denen wir dann abends Diskussionen durchgeführt haben. Das Interesse war groß, wir haben alle Veranstaltungen waren in Anführungsstrichen ausverkauft, und ich glaube, da ist ein Bedürfnis da, und dem kann man versuchen nachzukommen, dem kommen Sie nach durch Ihre Podcast, das kann man aber auch, man muss sehen. Das Problem ist ein bisschen, haben wir festgestellt, dass man, wie man an jüngere Leute rankommt, die keine Zeitung lesen, keine auf den Rundfunk oder hören, sehen, wie man an die rankommt. Da muss man auch über soziale Medien nachdenken. Aber das Interesse ist da, man muss es eben entsprechend transportieren.
Haben Sie, das würde mich jetzt noch persönlich interessieren, Unterschiede gemacht oder identifizieren können zwischen Ost- und westdeutschen Veranstaltungen dieser Art? Wir haben als ZDK nämlich in den letzten Monaten auch immer wieder Straßenaktionen durchgeführt zum Thema Demokratie und verantwortungsvolles Wählverhalten. Und ich muss schon feststellen, man beschäftigt sich mit anderen Themen. Bei aller Wiedervereinigungsrhetorik merkt man eben doch, dass kulturell auf den Straßen doch die Perspektiven sehr unterschiedlich gelagert sind.
Wir sind ganz bewusst sehr viel in den neun Bundesländern gewesen, haben in allen Sachsen-Anhalt, Thüringen und so weiter, haben wir überall
Brandenburg, Mecklenburg, überall haben wir Veranstaltungen gemacht. Und es war schon etwas anderes, die Grundstimmung dort, als in zum Beispiel in Neuss oder Bonn oder so weiter. Aber auch da muss ich im Nachhinein sagen, es war wichtig, dass man geredet hat. Wir waren in einigen auch etwas abgelegenen Orten und die Menschen sagten mir, ihr seid die Ersten, die hier gekommen sind. Ne? Und die haben das geschätzt, dass man mit ihnen redet. Und ich glaube, da haben wir in den Jahren nicht genug getan, insgesamt als Bundesrepublik Deutschland, als Regierung, als Länderregierung, dass man zu wenig mit den Leuten gesprochen hat und sie abgeholt hat. Und ja, und dann komme ich zurück, was ich vorher schon gesagt habe. In vielen Bereichen hat die Politik dann letztlich ist dann zu wenig auf die Sorgen eingegangen. Und wenn Sie das Gefühl haben, wenn Sie in Amerika ist das ja ähnlich, wenn Sie das Gefühl haben, wir sagen das immer wieder, aber was aus Berlin kommt oder was aus Washington kommt, das geht nicht auf unsere Sorgen ein. Und dann zeigen wir es denen mal und dann wählen wir AfD, ne? Oder dann wählen wir eben Trump. Und da muss man sich auch ein bisschen selbst an die Nase packen.
Und wenn wir von der kommunalen Ebene zum Abschluss nochmal zurück nach Berlin wechseln, hier finden jetzt irgendwo gerade clandestine Sondierungs- und hoffentlich bald Koalitionsgespräche statt. Was ist der eine Satz, den Sie sich für das Thema Außen- und Sicherheitspolitik im künftigen Koalitionsvertrag wünschen?
Deutschland muss seiner Verantwortung wirklich bewusst sein und muss eine Führungsrolle übernehmen. Wenn wir das nicht machen, wer soll es dann tun?
Fordert Christoph Heusken. Vielen Dank für das Gespräch und dafür, dass Sie Gast waren hier im Podcast Frings fragt.
Sehr gerne, Herr Frings.